Nehmen wir mal an, ein komponierender Mensch in Frankfurt an der Oder komponiert ein Kunstlied. Das wird dann in Frankfurt am Main aufgeführt. Dann will der Komponist natürlich dafür Geld, auch wenn er das Kunstlied nicht selber singt oder dabei am Klavier sitzt. Und dafür gibt es die GEMA. Das ist eine Gesellschaft zur Wahrnehmung der Rechte des komponierenden Menschen. Die nimmt Geld von den Veranstaltern, die die Aufführungsrechte realisieren. Und die GEMA schüttet das Geld dann aus an die Menschen, die die Werke zum Beispiel komponiert haben. Und dafür gab es bislang zwei Verteilungsschlüssel. U-Musik, Unterhaltungsmusik könnte man kurz sagen, und E-Musik, ernste Musik. Denn Avantgarde-Stücke zum Beispiel, die treffen am Markt auf erschwerte Bedingungen, als zum Beispiel, wenn Coldplay in einem Stadion auftritt. Deswegen gibt es für ernste Musik, Avantgarde-Musik, mehr Geld. Jetzt soll, so hört man jedenfalls, die Trennung zwischen U-Musik und E-Musik aufgeweicht werden. Und es gibt komponierende Menschen, die sagen, danach geht es allen schlechter. Zu diesen Menschen gehört Moritz Eggert. Der ist Professor für Komposition, er ist Pianist und als Komponist ist er natürlich wahrnehmungsberechtigt bei der GEMA. Hallo, Moritz Eggert.
Hallo.
Ich habe das jetzt mal so zusammengefasst und ich nehme an, ich habe da einige Fehler gemacht, denn es ist tatsächlich so, dass ich eins schon begriffen habe, es ist noch viel komplizierter, oder?
Ja, das ist leider das Problem bei der GEMA. Sie hat mit einem der kompliziertesten Verteilungsschlüssel und einer der kompliziertesten Satzungen von allen Verwertungsgesellschaften. Man muss aber betonen, dass es so diese Idee von E- und U-Musik, die natürlich als Begriffe wahnsinnig altmodisch wirken und auch eigentlich so nicht mehr okay sind, dass es die in anderen Verwertungsgesellschaften durchaus auch gibt. Dort nennt man das halt einfach Classical Music. Ja? Und wir haben einfach Musik, die unter ganz anderen Bedingungen zustande kommt. Das war auch schon zu Richard Strauss' Zeiten so, der ja die GEMA mitbegründet hat, wie man weiß. Und deswegen haben sich damals eigentlich seine Kolleginnen und er darauf geeinigt, dass es da eben unterschiedliche Kategorien gibt. Die E-Musik, die sogenannte E-Musik, nimmt aber heute auch in der GEMA nach wie vor einen winzigen Teil ein von dem, was ausgeschüttet wird. Es sind 1,3% nur von dem, was die GEMA ausschüttet. Wir sind aber 9,5% E-Komponierende. Also kann man sich vorstellen, dass es da jetzt nicht wirklich um eine Privilegierung oder sonst irgendwas geht. Es ist einfach nur eine sinnvolle Regelung meiner Meinung nach, die die Kultur und Klassik hier eben fördert.
Kann man sich denn da eigentlich selber in die Kategorien einordnen? Weil ich habe mich gerade gefragt, ich kenne unfassbar unterhaltsame Lieder zum Beispiel auch von Ihnen.
Ja, das freut mich natürlich.
Ist das dann Unterhaltungsmusik oder ist das ernste Musik? Können Sie sich selber aussuchen, wo Sie da einsortieren?
Ja, das ist ja eben der Quatsch. Ne? Also natürlich kennen wir großartige, tolle Komponisten, bei denen Humor auch eine Rolle spielte. Erik Satie natürlich zum Beispiel oder Poulenc oder sowas. Ja. Also unterhaltend möchte ich gerne auch sein mit meiner Musik und auf keinen Fall auch langweilen. Und natürlich gibt es auch sehr ernste Popmusik, Bob Dylan zum Beispiel. Ja? Also diese Begriffe sind blöd. Was die GEMA jetzt macht, ist aber ein riesen Etikettenschwindel. Und zwar behauptet sie, dass sie diese Begriffe überwinden will, wo ja eigentlich alle mit dabei wären, inklusive auch die E-Komponierenden. Aber sie nennen sie es einfach um. Sie nennen jetzt E einfach KUK. Sie nennen es Kulturkonzert, was ein unsäglicher Begriff ist. Und wird einfach um 2/3 gekürzt.
Was muss man denn erfüllen, um zum Beispiel jetzt in die Kategorie Kulturkonzert überhaupt zu fallen? Also da muss man ja wahrscheinlich verschiedene Kriterien.
Ja, die oder? Kriterien hat die GEMA aufgestellt. Die sind komplett subjektiv und bescheuert ohne Ende. Also zum Beispiel kommen sie da rein, wenn sie für eine gute Verzahnung von Text und Musik sorgen, was auch immer das ist. Mhm. Das trifft natürlich jetzt auf Hip-Hop auch zu. Ne? Also dann müssen sie vor allem auch auf Deutsch dieses Kunstlied machen. Auf keinen Fall auf Französisch oder so. Also nicht, dass sie da irgendwie Verlaine oder sowas vertonen. Auf keinen Fall. Und am besten noch in Mundart. In Dialekt. Dann kriegen sie tolle Guckpunkte. Und es muss an einem Kulturort aufgeführt werden. Das heißt also an einem Ort, wo die GEMA dann sagen will, ob der überhaupt kulturell relevant ist, was unsäglich ist und auch eine Beleidigung gegenüber allen in der GEMA. Ich finde, wenn ich jetzt so eine Singer-Songwriterin bin und ich habe ein Konzert und dann sagt mir plötzlich die GEMA, ja, das war jetzt halt leider kein Kulturkonzert, da würde ich mich aber bedanken.
Also das heißt, wenn Moritz Eggert ein Lied komponieren möchte, zum Beispiel im Klingonen-Dialekt, dann hätten sie schon ein Problem, weil das ist nicht deutsch genug. Habe ich das richtig
verstanden? Richtig, zum Beispiel, ja. Also es sind subjektive Kriterien. Wir hatten vorher oder ich meine, nach wie vor gibt es den auch noch, einen Werkausschuss und den soll es auch weiterhin geben. Und da wurden eben, diese Frage haben Sie ja vorhin gestellt, die ist auch eine gute Frage, da wurden eben diese Grenzfälle zwischen U und E immer so ein bisschen diskutiert. Und das war in der letzten Zeit immer anachronistischer so ein bisschen, ne? Weil man natürlich dann gesagt hat, okay, Jazz ist halt Unterhaltungsmusik, aber eigentlich muss man heute sagen, Jazz ist im Grunde auch E-Musik. Ja? Mhm. Und da gab es immer wieder Streit, aber gar nicht so viel Streit, wie die GEMA immer darstellt. Es gibt da ein paar Grenzfälle. Es gibt auch Leute, die problemlos zwischen beiden Genres hin und her her switchen. Also ich habe zum Beispiel auch Werke, ich habe ja zum Beispiel die Musik für die Eröffnungszeremonie von der WM 2006 in Deutschland gemacht. Das lief dann natürlich unter U-Musik. Ja. Wenn ein Popkomponist eine Bühnenmusik für das BE macht in Berlin, dann gilt das als E-Musik in dem Moment. Da wird auch wie E-Musik abgerechnet. Also das heißt, diese Grenzen sind ohnehin fließend und nicht so, wie die GEMA jetzt behauptet.
Jetzt würde die GEMA aber vermutlich behaupten, sie will damit ja nur verhindern, dass zum Beispiel die Toten Hosen eines Tages erklären, wir machen eigentlich E-Musik und wollen jetzt mehr Geld von der GEMA, oder?
Ja, aber das hätten die Toten Hosen gar nicht nötig, weil die mit ihrer Urabrechnung viel, viel mehr Geld verdienen, als wir je in E, also selbst bei der absolut tolerantesten Auslegung der jetzigen Bedingungen verdienen könnten.
Jetzt fragt man sich natürlich, die GEMA ist ein Verein, da sitzen Sie als Wahrnehmungsberechtigter ja auch drin. Am 14. 15. Mai wird über diese Reform abgestimmt. Warum stimmen denn dann nicht eigentlich die Mitglieder, die in der GEMA sind, gegen diese Reform? Das wäre doch ganz einfach, oder?
Ja, ich hoffe auch, dass das viele tun, ganz ehrlich. Aber wir sind natürlich eine Minderheit. Es ist klar, wir sind 9,5% der GEMA-Mitglieder. Und jetzt ist es einfach wichtig, dass wir halt eben auch andere überzeugen, dass hier was geschieht, was wirklich auch die GEMA-Grundidee des sogenannten Solidarprinzips gefährdet. Wir haben in der GEMA in den letzten Jahren, und das liegt auch an der Zusammensetzung des Aufsichtsrats, wir haben eine Tendenz, dass es eigentlich immer mehr zum Spielball von großen Konzernen wird, die halt einfach möglichst viel Geld aus Deutschland rausnehmen wollen. Was viele nicht wissen, ist, dass ein Großteil des Geldes, was die GEMA einnimmt, gar nicht in Deutschland bleibt, sondern an Universal oder sowas geht, ne? Oder an Sony. Mhm. Und das finde ich zum Beispiel auch eine Sache, da könnte man was dagegen tun. Wir haben diesen 10% Sozkultabzug, heißt der, da wird quasi von allen Tantiemen in Deutschland wird ein Teil abgezogen. Und das kommt vor allem, das wissen auch wenige, U-Musik zugute, nämlich mit 70%. Daraus werden auch Sozialkasse und sowas bezahlt. Also das sind alles Gelder, wo ich finde, dass es richtig ist, dass sie deutschen Künstlerinnen und Künstlern zugutekommen. Und die Tendenz bei der GEMA ist da eigentlich immer mehr auf diesen Druck aus dem Ausland, also es ist ein richtiger Konzerndruck, das ist ein kapitalistischer Druck, auf den zu hören und eigentlich diese Sachen immer mehr abzuschaffen. Und diese Reform ist eigentlich ein erster Schritt in diese Richtung. Die GEMA sagt selber, dass sie diesen 10% Sozkultabzug, der wirklich, wie gesagt, vor allem U zugutekommt, dass sie den abschaffen will und dass der also reduziert werden will. Und das muss man jetzt schon verhindern, deswegen muss man jetzt gegen diese Reform sein.
Jetzt werden ja die großen Plattenkonzerne wie Universal nicht selber im Verein der GEMA sitzen und
doch, die sitzen da drin. Die sitzen da drin, weil Aufsichtsratsmitglieder mit denen affiliiert sind. Und das ist das große Problem. Das ist auch das Problem, was ich gerade im DKV habe. Wir haben da einfach Interessenkonflikte. Wir haben Leute, die in der obersten Hierarchie der GEMA sitzen, die quasi Sprachrohr dieser Konzerne sind. Und das finde ich nicht okay. Ich finde, wir brauchen bei der GEMA wirklich eine Grassroots-Bewegung, wirklich eine Art Revolution des Mittelstands, dass wir wieder dafür sorgen, dass wirklich mehr Gelder für die Künstlerinnen und Künstler in Deutschland, in U wie in E oder wie auch immer man das nennen will, X oder Y, das ist mir vollkommen egal, dass man das denen zugutekommen lässt. Und das finde ich wichtig.
Damit schlichtweg auch Kultur in Deutschland produziert werden kann.
Richtig.
Mit welchen Argumenten könnten Sie denn jetzt die Menschen von der Gegenseite überzeugen? Weil es könnte ja auch sein, dass durch diese Reform es am Ende tatsächlich allen schlechter geht. Da muss es ja irgendwelche Argumente geben, mit denen man sagt, pass auf, wenn wir jetzt gemeinsam an einem Strang ziehen, dann haben wir alle was davon.
Also unser Ansatz ist nicht zu sagen, wir wollen keine Reform. Es gibt viele Dinge, die man an dem Verteilungsplan verbessern kann. Man kann nicht nur diese Begriffe verbessern, man kann auch den Verteilungsplan gerechter machen und zwar in sowohl U als auch in E, wie auch immer man das nennt, wie gesagt. Dafür müssen wir aber wirklich diese Reform neu aufrollen und meine Vorstellung wäre, dass wir das unabhängig vom Aufsichtsrat in Arbeitsgruppen machen, in Kommissionen, wo jemals die Interessenvertretungen der jeweiligen Gruppen, Singer, Songwriter, Filmkomponierende, da gibt es überall Interessenvertretungen, dass wir uns gemeinsam an einen Tisch setzen und die grundsätzlich gute Idee dieser Reform wirklich in eine Form bringen, wo man sagen kann, okay, da können wir alle für abstimmen, da gehen wir alle mit d'accord. Und die wird anders aussehen als die jetzige Reform, aber sie wird definitiv auch Sachen verbessern. Und dazu müssen wir eigentlich dieses Jahr gegen diese Reform stimmen, damit wir nächstes Jahr eine Reform haben, wo wir wirklich alle mitgehen können. Das wäre mein Traum, das wäre auch mein Traum von wirklicher gelebter Demokratie in der GEMA. Aber da müssen wir natürlich Überzeugungsarbeit leisten, da haben Sie recht.
Sagt Moritz Eggert, Pianist, Professor für Komposition und natürlich selber auch Komponist aus München. Am 14. und am 15. Mai wird über die GEMA-Reform abgestimmt. Moritz Eggert, danke für die Einblicke in diesen ja doch ziemlich schwierigen und wohl auch neue Wege verhindernden, schaffenden Prozess. Es könnte spannend werden.
Es wird spannend, aber ich sehe auch Hoffnung, dass sich da auch bei der GEMA grundsätzlich was verbessert, auch imagemäßig. Ne? Und da könnte jetzt viel passieren. Ich finde, da braucht es wirklich eine Graswurzelbewegung, wie ich gesagt habe.
Danke nach München. Mhm.